Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen im Tech-Sektor erneut Abgabedruck und Gewinnmitnahmen jetzt auch bei den Aktien von Micron. Laut der New York Times überlegt OpenAI den Börsengang möglicherweise von Ende 2026 auf 2027 zu verschieben. Das trifft einen wunden Punkt des KI-Booms. Denn ein großer Teil der Infrastrukturwelle wird über Kapitalmärkte, neue Aktien, über Schulden und hohe Bewertungen finanziert, nicht über Cashflow. Wenn OpenAI also zögert, könnte das die Geschwindigkeit der KI-Investitionen bremsen. Außerdem wartet die Wall Street auf die Zahlen von Nike in der kommenden Woche. Wir sehen zunehmend negative Analystenkommentare. Die meisten gehen davon aus, dass der Turnaround bei Nike länger dauern wird als bisher erwartet.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Die Wall Street wird zunehmend nervös im Tech-Sektor. Die Zahlen von Micron waren ja fantastisch und die Rallye bei den Memory- und Storage-Werten war gestern entsprechend stark. SanDisk, Western Digital, Micron sehr fest. Aber was des einen Glück ist, des anderen Leid. Denn die Tatsache, dass bei Micron die Auftragsbücher voll sind und vor allen Dingen auch die Bruttomargen jetzt 86% erreichen im vierten Quartal, das bedeutet Margendruck im Hardware-Bereich und setzt auch die Hyperscaler unter Druck. Apple hatte gestern den schlechtesten Handelstag seit über einem Jahr. Die Preise für die iPads und Macs werden um bis zu 25% angehoben. Warum? Weil die Kosten von Memory und Storage wettgemacht werden müssen. Auch Microsoft hat gestern bekannt gegeben, dass die Preise für die Xbox angehoben werden. Und dementsprechend schwach waren gestern die ganzen Hardware-Aktien. Dell unter Druck. Wir hatten Apple unter Abgabedruck, Best Buy unter Abgabedruck, die Elektro-Einzelhändler. Hier besteht natürlich auch die Gefahr, dass mit den steigenden Preisen letztendlich gesehen auch Nachfrage abkühlt. Gleichzeitig bremst es die Hyperscaler aus, denn hier ist Cashflow ein zunehmendes Problem. Der reicht kaum noch aus, um die hohen Investitionen zu bezahlen zu können. Nun berichtet also die New York Times am späten Donnerstagabend, dass OpenAI darüber nachzudenken scheint, den Börsengang, der für das dritte und vierte Quartal angesetzt war, verschiebt auf Anfang oder auf das Jahr 2027. Warum? Die Volatilität, die wir unlängst sehen im Tech-Sektor, soll dafür mitverantwortlich sein. Der Börsengang von SpaceX seit dem Hoch, überwiegend Abgabedruck. Die Aktie ist mittlerweile bei etwa $150 angelangt und angeblich sollen die Investmentbanker OpenAI darüber informiert haben, dass eventuell die gewünschten Bewertungsziele nicht erreicht werden können. Und das ist ein zweischneidiges Schwert für die Wall Street. Wenn OpenAI den Börsengang also vertagt, dann bedeutet das zunächst einmal, dass weniger Aktien auf den Markt kommen durch einen so großen Börsengang. Es wird also weniger Liquidität abgesaugt. Das ist die Sonnenseite. Aber auf der Schattenseite, wenn OpenAI tatsächlich später an die Börse gehen sollte, und Anthropic geht vorher an die Börse, weil dann müssten sich die Karten von OpenAI eigentlich sogar weiter verschlechtern. Und der zweite Aspekt, wie geht es dann weiter mit den AI-Investitionen und den Commitments, die man abgegeben hat? Fangen die an zu wanken? Verschieben die sich eventuell sogar ein bisschen nach hinten? Die Aktien von Softbank waren über Nacht bereits in Japan dementsprechend unter Abgabedruck. Softbank ist stärker in OpenAI investiert. Und The Information berichtet, dass Washington möchte, dass die nächste Generation des Sprachmodells, des LLM-Modells von OpenAI, scheibchenweise vorgestellt wird, GPT 5.6. Einige Kunden sollen frühen Zugang bekommen, um das neue Modell testen zu können. Hier sieht man die zunehmende Sorge in Washington, dass die neuen LLM-Modelle so leistungsstark sind, dass möglicherweise Hacker diese Technologie ausnutzen könnten. Ja, wir haben, was Angebot betrifft, auch die Meldungen von Reuters und Bloomberg, dass Samsung Electronics und SK Hynix nun hunderte von Milliarden Dollar in der nächsten Dekade investieren wollen, um neue Produktionsstandorte ins Leben zu rufen im Memory-Bereich. Das würde dann auch bedeuten, dass die aktuellen Margen, die wir sehen bei Micron, die auch dieses und nächste Jahr noch sehr hoch sein dürften, aber letztendlich kommt mehr Angebot auf den Markt. Das könnte die Story auch untergraben. Man sieht also aus verschiedenen Richtungen, dass sich die Nachrichtenlage eintrübt. Gleichzeitig berichtet auch die New York Times, dass chinesische AI-Modelle global zunehmend mehr Marktanteile ergattern. Zum einen, weil die Leistungsfähigkeit erheblich zugenommen hat und zum anderen, weil die Kosten im Vergleich zu den amerikanischen Modellen eben doch deutlich günstiger sind. Die Token, also Token Expenditure chinesischer Modelle, haben im Vergleich zu den USA wesentlich mehr Dynamik. China fährt hier seit von Beginn an eine ganz andere Strategie. Die Amerikaner investieren in die Billionen hineingehend. Nächstes Jahr laut Morgan Stanley sollen wir 1,1 Billionen Dollar an Investitionen sehen. Das blutet den Cashflow aus der Hyperscaler. Gleichzeitig aber setzt China auf günstigere Modelle und weitaus geringere Investitionen, was natürlich die Chance eines Return on Investments dementsprechend erhöht. Wir könnten heute die Telekom-Werte unter Abgabedruck sehen. Warum? Wir haben Medienberichte, dass SpaceX einen Mobilfunkservice für amerikanische Verbraucher plant. Das würde bedeuten mehr Wettbewerb mit der traditionellen Telekom-Industrie, also AT&T, Verizon und auch mit T-Mobile. Wir haben ja jetzt schon mit SpaceX sehr viel Wettbewerb. Starlink ist die Cash-Cow des Unternehmens. Wir haben auch eine Übernahme im Tech-Sektor. Der Halbleiterkonzern UN Semiconductor will Synaptics übernehmen. 7 Milliarden Dollar der Deal bezahlt rein in Aktien. Die Aktionäre von Synapses sollen jeweils mit 1,35 UN-Aktien abgefunden werden. Das bedeutet natürlich auch, dass damit die Altaktionäre von UN Semiconductor verwässert werden. Der Deal, eine Übernahmeprämie von fast 30%, basierend auf den Schlusskursen von gestern. Und der Ertrag pro Aktie von UN Semiconductor soll unmittelbar nach dem Deal, also bereits nach 18 Monaten, die Profitabilität des Unternehmens steigern. Ja, kommen wir nochmal zur Autoindustrie. Auch hier sehen wir, dass China immer mehr Boden gut macht. Und zwar haben wir Medienberichte, dass China versucht, in Kanada und Mexiko die Produktion aggressiv auszuweiten, um durch die Hintertür quasi in den USA landen zu können. Aber damit wächst das Risiko, dass das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada zunehmend unter Beschuss gerät seitens Washingtons. Und Washington hat gerade laut Reuters im Prinzip den Verkauf von Polestar in den USA verboten. Ja, gleichzeitig sehen wir, dass China auch Europas Autoherstellern immer mehr Probleme bereitet. Reuters berichtet, dass Volkswagen plant, in den nächsten Jahren rund 100.000 Stellen abzubauen. 4 Produktionsstandorte in Deutschland könnten betroffen sein. Von der Autoindustrie zum Finanzsektor. Hier hat es in den letzten Tagen schon ordentlich rumort im Bereich Private Credit. Ares Management, die Aktien waren bereits gestern unter Druck. Heute wird nochmals berichtet. Ares Management limitiert die Möglichkeit, Kapital abzuziehen bei einem der großen Private Credit Funds auf maximal 5% im laufenden Quartal. Im ersten Quartal hatten Investoren 11,6% an Kapitalabzügen angefragt. Aktuell liegen wir bei 14,4%. Das wird demnach nicht möglich sein. Maximal 5% können abgezogen werden. Ja, Binance in Europa, das war es dann wohl. Und zwar wird berichtet, dass man nicht die notwendigen operativen Zulassungen bekommen hat für die Region. Man wird europäische Kunden hier also folglich nicht mehr bedienen können. Werfen wir kurz noch einen Blick auf das Makrobild. Wir haben weitere Signale, dass das Angebot an Öl auf den Weltmärkten weiter steigen wird. Saudi-Arabien nach 4 Monaten Pause hat jetzt wieder angefangen, Öl zu verladen bei dem Ras Tanura Terminal im Golf. Kommt also mehr Öl auf die Märkte. Gestern die Spekulation, der Irak könnte sie ebenfalls die OPEC Plus hinter sich lassen. Damit müsste sich der Irak auch nicht mehr an die Förderquoten halten, die OPEC Plus quasi vereinbart. Die Emirate sind ja bereits gegangen. Gleichzeitig sehen wir einbrechende Preise für Versicherungen von Schifftransport in der Region. Da könnte also der Ölpreis weiter unter Druck geraten, der ja schon deutlich zurückgelaufen ist. So, gleichzeitig hatten wir gestern aber Berichte, dass der Iran ein Cargoschiff in der Straße von Hormuz angegriffen hat. Und wir haben erneut Medienberichte, dass der Iran gerne eine Mautgebühr verlangen würde für die Straße von Hormuz. Das soll jährlich 40 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Da sind die Vereinigten Staaten dagegen. Es gibt also immer noch Angriffsfläche für Spannungen in der Region. Ja, kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. In der nächsten Woche haben wir vor allem die Sintra-Konferenz der EZB. Das ist im Prinzip das Äquivalent der Jackson-Hole-Tagung, die wir normalerweise in Washington haben. Wir haben am Montag die Keynote-Rede von Christine Lagarde. Wir haben dann am Mittwoch, und das wird genauso wichtig sein, wenn nicht sogar ein bisschen wichtiger aus Sicht der Wall Street, Kevin Warsh, der neue US-Notenbankchef, wird dort am Mittwoch eine Rede halten, auf die man an der Wall Street achten wird. Wir haben außerdem nächste Woche die Verbraucherpreise der Euro-Länder am Montag. Wir haben die PMI-Daten aus China, also Aktivitäten der Industrie und Dienstleister für den Juni in der Nacht von Montag. Wir haben die US-Industriedaten dann für den Juni am Mittwoch, den US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag, dem 2. Juli. Also es ist wieder eine bewegte Woche. Und was Ergebnisse betrifft, wird nächste Woche vor allen Dingen Nike im Fokus stehen am Dienstagabend. Und die Analystenkommentare zu Nike sind wirklich vernichtend. Das ist das einzig Positive, dass die Messlatte mittlerweile, ne? Erstes Geschoss, Erdgeschoss, Keller, vier Stufen niedriger im Keller. Optimismus gibt es bei Nike keinen mehr. Das kann sich natürlich dann zu guter Letzt auch auszahlen. Aber die KeyBank stuft die Aktie jetzt, ne, besser spät als nie, ab. Und zwar auf nur noch halten. Der Turnaround wird länger dauern als erwartet. Wenig Transparenz und viel Unsicherheit, was das Geschäft in China, Europa, Nahost und Afrika betrifft. Übrigens erstaunlich finde ich, dass das Thema Weltmeisterschaft, WM überhaupt keine Rolle zu spielen scheint bei Nike. Das wird nirgendwo bei den Analysten erwähnt. Oppenheimer halbiert das Kursziel von 120 auf 60 Dollar, bleibt bei der Kaufempfehlung, was nichts anderes bedeutet, als Oppenheimer hat hier mal ordentlich daneben gelegen. Ja, 60 Dollar Kursziel wäre schön. Das wäre nämlich 50% Kursplus vom aktuellen Niveau ausgehend. Auch hier sagt man, das vierte Quartal dürfte überwiegend im Rahmen ausfallen. Das Management dürfte betonen, dass man eine zunehmend aggressivere Haltung einnimmt für die Repositionierung. Aktuell gäbe es aber keinen Grund, die Erwartungen anzuheben. Dieses Jahr wird ein Jahr der Restrukturierung. Auch das Brokerhaus Stifel, die lagen richtig in den letzten Monaten, bleiben bei halten. Kursziel 50 Dollar, immer noch über dem aktuellen Niveau von 40. Aber auch hier heißt es, wir sind noch nicht bereit, ein Tief, ein Boden quasi bei der Aktie vorherzusagen. Es gibt auch keine Gründe, die Aussichten jetzt erstmal anzuheben. So, und das war's, Ladies and Gentlemen. In der kommenden Woche werde ich im Urlaub sein, aber nichtsdestotrotz werde ich hier berichten. Ihr könnt also weiterhin hier auf die Berichte zählen. Wir sehen uns ansonsten auch in Kürze also wieder. Bis dann und ein gutes Wochenende. Ciao. Tja, nach dem Blick auf die Märkte kommen wir jetzt wieder zu einer Sonderfolge im Rahmen der Foundation for the Study of Cycles. Wir haben dieses Mal mit Sherman und Tom McLellan gesprochen, die den McLellan-Oszillator entwickelt haben. Rallye oder Falle? Das ist die Frage. Das Interview ist auf Englisch. Wer Untertitel haben möchte, findet die bei SwissQuote im YouTube-Kanal. Wir sind in New York bei der Foundation for the Study of Cycles, einer Zyklenkonferenz, und wir sprechen mit Tom und Sherman McLellan, die Entwickler des bekannten McLellan-Indikators. Viele Anleger schauen nur auf den S&P und auf den Nasdaq, aber Tom und Sherman schauen unter die Oberfläche. Marktbreite, Zyklen und die Frage, wie stabil eine Rallye ist, also wie viele Aktien eine Rallye eigentlich tragen.
Maybe the question for both of you guys, I mean, would you have ever thought that the name McLellan would be one of the most recognized names for anybody that works with technical analysis on Wall Street and beyond Wall Street?
Well, the interesting story about that is that when my parents developed the McLellan oscillator and the McLellan summation index, they didn't apply that name to it. That was done by a man named Gene Morgan, who had a TV show on a local UHF TV station in California called KWHY, Channel 22. And he had a show called Charting the Market that he would put on a half an hour after the close. And so he would have hand-drawn charts, because this was the 1960s. That was the only way to have a chart. And he would give a recap on what the market was doing. Well, he put out a call to all of his viewers and said, if anybody has something interesting that you're looking at, let me know. And my father called him up and said, hey, I have something that you might want to see. And it was what came to be known as the McClellan Oscillator. And so he invited my father on air to introduce it to the viewers. The viewers liked it. Gene Morgan liked it. Gene Morgan had to call it something. So he called it the McClellan Oscillator because he was showing Sherman McClellan's indicator. And so that was where the name came from.
So now Wall Street changed a lot over the decades. Did you ever adapt the oscillator to the changes of the market, or is there no need to do so?
No need.
Yes and no. We've expanded it to other markets, so you can calculate a McClellan oscillator for the NASDAQ, because that has its own separate breadth data. The original one for the NYSE is probably still the best one, because you get the best breadth indication message from the advanced decline data for the NYSE. We also calculated for sectors, but it's not very useful there because most sectors exhibit what we call herd behavior. They'll all be up one day, they'll all be down the next, and so you don't get the breadth message. One of the best places lately that we use the McClellan oscillator is in breadth data for high yield bonds, mm-hmm. the junk bonds, because they are the most liquidity sensitive instruments out there. If liquidity is doing well, the junk bonds will be doing well. But if liquidity starts to turn bad, that's the first place that you'll see the instruments suffering. And that will show up where first, before anything else, mm-hmm. it says, hey, there's a liquidity problem. It's like, you know, if you have a herd of wildebeest, the weak ones will die first if there's a drought. And that's what the junk bonds do.
And what's the difference then between the summation and the oscillator, and which one would you prefer then to use maybe?
The summation is the accumulating data from the oscillator every day. Mm-hmm. So the summation changes by the number that the oscillator is for that.
And the really key point about the work that they did starting in the 1960s was that they were wanting to look at breadth data. Mm-hmm. And there was a man publishing a newsletter called the Trade Levels Report. His name was Pete Harlan. And he was the man who introduced the use of exponential moving averages mm-hmm. to the world to use them for stock market data. So my parents were tracking exponential moving averages separately of the advanced decline numbers, looking at each of them on their own and then tabulating them on a ledger so that they could calculate them every day. The key insight they had is, what if you look at the difference between two moving averages? So that was what became the McClellan oscillator.
To apply it to different markets, as you asked how to do that, you need to have the underlying data for advancing and declining issues. That's a challenge. Even today, it's a challenge to get that data, right? Or how do you handle that?
For the final data every day, we use the Wall Street Journal data because it's very clean. It's also available to everyone. And so anyone who has the Wall Street Journal data can calculate our indicators correctly.
Or Barron's.
Barron's has the same data set as Wall Street Journal.
Sharmin, what do you think is the biggest misunderstanding when it comes to market breadth, the way retail investors look at it?
Market breadth is more reliable than price structure. Price structure is very volatile and it is difficult to understand a projection of what's high and what's low. But breadth is limited in the number of issues that there are there. So it can get to overbought and oversold. And you have limits on what that can be. Price doesn't have limits. And so by having limits on the data that's available to it gives us instructions that are better for us.
I would say that the best misconception that people have is if people are interested in looking at the S&P 500, then they think that it's best to look at the advanced decline data just for the stocks in the S&P 500. This misses the beauty of advanced decline data because you're looking at just the varsity team. You're not looking at everybody, and it's the lesser quality players that are going to show you the pain first when there's a liquidity problem. And that's the whole point of looking at breadth data, is to know when liquidity is good or bad.
What are the warning signs that you would be looking for, looking at the oscillator or at the summation index, that could give you a bit of a pre-warning that situations might change on Wall Street?
Well, divergence is the word you introduced, and that's a very good one. If the S&P 500 or the Dow makes a higher price high, but the cumulative advanced decline line makes a lower high, you have a problem because the majority of stocks are not participating. The advanced decline data that they became so interested in the 1960s was something almost no one paid attention to before 1962. 1962 saw a 27% decline in the Dow, a big bear market, got everyone's attention. Well, a couple of guys wrote newsletters named Richard Russell and Joe Granville, and they talked in their newsletters about a divergence between the advanced decline line and the Dow Jones Industrial Average. Suddenly that got everyone's attention. There's something that can tell us the answer, that there's a problem before one of these 27% declines. So it was only then that these obscure newsletter writers who were looking at an obscure indicator that nobody paid attention to, that suddenly got everyone's attention.
Looking at this and the fact that we're going to have a very unusual year, 2026, with a wave of IPOs that we have never seen before. SpaceX itself will have a market cap that is about 2.7% of the entire market cap on Wall Street. How do you think that will influence market breadth?
Liquidity is a little bit of a fixed pool. So if there are more players coming to market, then that does soak up some of that liquidity. However, if you buy the SpaceX IPO with your money is going to go into the hands of the guy that is selling those shares of the SpaceX IPO. So now that guy has that money and he can put it to work somewhere else. So it's not like the liquidity gets destroyed. It just gets repurposed and rearranged and he goes invest in something else.
So it gets basically drawn out of the stock market and into the economy, so to speak. Yeah?
Well, depends on if the IPO money goes to the company itself because it wants to build a factory, yeah, or if it goes into the angel investor, into his hands, who's then going to go look for another small startup to fund. So the liquidity usually stays in the hands of the early investors and gets recycled. So it's not that much of a problem.
Die große Überraschung ist übrigens, dass Tom Deutsch spricht. Du sprichst Deutsch.
Nur ein bisschen, ja. Ich habe gewohnt nach Frankfurt 4 Jahre mit der amerikanischen Armee.
Sie sind Pilot, Hubschrauberpilot.
Hubschrauberpilot, ja.
Und Ingenieur. You feel free to switch in English whenever you want to, but your German sounds wonderful. At this point, I'm going to switch with Ralf just for 5 minutes. So.
Yeah, so we started talking to you also from your physics background, engineering background, which we just discussed. And so how would you now bring in cycles into your technical analysis perspective, maybe also from an engineering background, or both of you?
In the stock market, the path of prices tends to be very much like a bouncing ball. So you have very sharp bottoms rising and a rounded top and then a sharp bottom, a rounded top and a sharp bottom. Other markets do not behave that way. Gold, for example, is the exact opposite. It makes sharp tops and rounded bottoms and sharp tops. And so when you are in a rally in the stock market, you want to pay attention to acceleration, mm-hmm, because when you are close to that top, it's starting to curl over, the acceleration will change. Mm-hmm. And so you get the biggest indication of acceleration and a high reading on the McClellan oscillator early in a rally when the ball is just starting to bounce up from the floor. When you start to get to the top of the arc, the acceleration numbers start to diminish. You see breadth divergences. You see lower acceleration or even negative acceleration before you start down. So it's the key is that the acceleration measurements tell you what's actually happening, and you fit that with the cycle analysis to tell you when things are supposed to be happening.
So you use also cyclic information and your McLennan oscillator in combination somehow?
We take in everything.
The book that we wrote describing the McClellan oscillator is called Patterns for Profit. There are patterns that we see in the market. Like there's very often there are three tops on the McClellan oscillator to finish out a structure, either tops or three bottoms. And so we can identify those.
For people that are not so familiar with the McClellan oscillator, can you tell us a little bit about how it works?
The McClellan oscillator is calculated as the difference between two exponential moving averages of the daily difference between advances and declines. So you're looking at daily breadth, you're smoothing out with two different speeds of moving of exponential moving averages, and it's that difference between those two moving averages that is the McClellan oscillator, and that's where you get the indication of acceleration. So a positive reading means that acceleration is upward, a negative reading means that acceleration is downward.
And how would you combine the summation index with a McClellan oscillator?
The summation index is the cumulative total of all the individual days of McClellan oscillator readings. So when the oscillator is positive, the summation index is going up. And when the oscillator is negative, the summation is going down.
Another way of saying that is that the McClellan oscillator value is the instantaneous slope of the McClellan summation index. So if the oscillator goes down through zero, then the summation index will roll over and turn downward. And so the summation index is generally going to match the trend of the market with a slight lag, because anything that matches the trend is going to lag just a little bit. But how far the summation index can go up and down also tells us useful information that if you have the next 2 hours, we can give you a long class on how to interpret that.
Yeah, the presidential cycle is a four-year cycle, as we know, yeah? And we have a midterm year now. And can you tell us about what does it tell us about the equities going forward in this year, in this midterm election year?
We've done quite a bit of work with the presidential cycle, and as have others, and it's a very useful tool. It won't give you the perfect answer all the time because it is an average of past behavior. Generally speaking, the first 2 years of a presidential term are flat. The third year is almost always an up year, but we are now in the second year of a presidential term, and the period from April until mid-October is generally a slightly downward period. You quite often get bear market bottoms in the middle of the second year of a presidential term. Wall Street can handle Democrats winning. Wall Street can handle Republicans winning. Wall Street cannot handle not knowing who's going to win. And so it's that period of in the summer of the second year when investors don't know and they feel unconfident about not knowing that the stock market tends to go down because of that feeling of uncertainty.
Do you think that cycle bottoms are more easily to figure out than the tops in the equity market?
Definitely. You measure bottom to bottom in the stock market because that has a much more regular period than the top to top measurements.
Thank you, Sherman. Thank you, Tom. Thank you both.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.